Willkommen zu einer neuen Folge von Energiewende Weekly, eurem News-Podcast rund ums Thema erneuerbare Energien. Ich bin Elena.
Und ich bin Julia.
Und wir blicken gemeinsam jede Woche auf die wichtigsten Entwicklungen in der Energiebranche. Basierend auf Julias gleichnamigen LinkedIn-Newsletter bringen wir euch die wichtigsten Neuigkeiten und tauchen in die Geschehnisse der Energiebranche ein.
Bei uns gibt es rechtliches Fachwissen und praktische Einblicke, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt.
Hallo liebe Julia und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Energiewende Weekly. Und ich treffe dich heute an ganz live von der Volta X, richtig?
Hallo liebe Elena, ganz genau. Wir sind hier quasi live im Geschehen, passenderweise auf der Batteriespeichermesse in Stuttgart. Deswegen, ich weiß, dass es jetzt hier irgendwie ein bisschen lauter ist, liegt das daran, aber wir wollen natürlich trotzdem hier über die wichtigsten Energiethemen diese Woche berichten.
Ganz genau. Und bevor wir später auch nochmal im Detail auf die Volta X zu sprechen kommen, möchten wir noch einmal kurz abrunden, was die letzten Wochen immer wieder Thema waren. Und zwar ist es nun endlich vollbracht. Das Sondervermögen für die Infrastruktur ist durch. Erst stimmte letzte Woche Dienstag der Bundestag ab und dann folgte am Freitag der Beschluss des Bundesrates. Es ging dann am Ende doch irgendwie glatter als gedacht, oder?
Ja, total. Also insgesamt gab es dann am Ende doch nur 3 Abweichler. Das heißt sozusagen Menschen, die entgegen der Fraktionsentscheidung dann nicht für das Sondervermögen gestimmt haben. Nämlich jeweils einer bei Union, SPD und Grünen. Da waren zwischenzeitlich schon auch mal ein paar mehr Leute im Gespräch, die vielleicht nicht mitstimmen würden. Und wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass es in Bayern so ein bisschen kriselte zwischen der CSU und den Freien Wählern, weil die Freien Wähler auch erst gesagt hatten, dass sie im Bundesrat dann sozusagen die Abstimmung für das Sondervermögen blockieren wollen. Und auch da braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Einige Bundesländer haben sich enthalten, sodass es schon auf Bayern ankam. Am Ende haben sich CSU und die Freien Wähler aber auch geeinigt und Bayern hat dann im Bundesrat auch grünes Licht gegeben. Am Samstag hat Bundespräsident Steinmeier dann unterschrieben und am Montag wurde das Gesetz im Bundesgesetzblatt verkündet. Es ist jetzt also tatsächlich komplett durch.
Und damit ist dieser erste große Meilenstein der neuen Regierung nun endlich durch. Und der hätte auch zumindest das Potenzial, auch die Investitionen in die Energiewende massiv zu pushen.
Absolut. Letzte Woche wurde viel diskutiert, auch auf LinkedIn, was sollen jetzt eigentlich diese 100 Milliarden und damit kann man auch das Klima nicht retten. Natürlich kann niemand alleine das Klima retten, aber ich finde gerade dieser Teil des Sondervermögens, der ist ja wirklich zweckgebunden für den Klimaschutz, für die Erreichung der Klimaneutralität im Grundgesetz verankert ist, der bringt schon eine ganze Menge oder kann eine ganze Menge bringen, wenn man ihn dann eben entsprechend einsetzt. Denn man muss ja auch immer dran denken, klar ist Deutschland weltweit gesehen vielleicht nicht das allergrößte Land mit der allergrößten Kraft, was jetzt die Einsparung von CO2-Emissionen angeht. Es wird ja auch immer gesagt, naja, wir machen ja nur 2% der weltweiten CO2-Emissionen aus. Was sollen wir da schon tun? Aber trotzdem haben wir natürlich die Möglichkeit, mit diesen 100 Milliarden unter anderem jetzt auch Entwicklungen anzustoßen, Technologien weiter voranzubringen. Also ich bin da schon optimistisch, dass uns das eine ganze Menge bringt. Und jetzt ist natürlich die konkrete Frage für die Koalitionsverhandlungen, wo ganz genau dieses Geld und auch natürlich die restlichen 400 Milliarden aus dem Sondervermögen investiert werden sollen. Das wird jetzt nochmal sehr spannend, was es da in den nächsten Wochen dann Neues zu berichten gibt.
Und während auf der Bundesebene Geld locker gemacht wird, dreht sich diese Woche in Stuttgart alles um Energiespeicher. Wir haben es ja gerade schon mal erwähnt, die Volta X ist gerade im vollen Gange und du bist live dabei, Julia.
Ganz genau, ich bin jetzt von heute, also wir zeichnen heute ausnahmsweise mal am Dienstag auf, deswegen für alle, die jetzt gut aufgepasst haben, sich gefragt haben, komisch, ja, Montag ging es noch gar nicht los, nein, genau, die Volta X geht von Dienstag bis Donnerstag diese Woche, ich bin jetzt schon da und bin hier sozusagen einmal komplett in der Batteriespeicher- und Energiespeicherwelt und darf morgen auch einen Workshop halten, beziehungsweise einen Vortrag im Workshop, ihr wisst ja, dass Batteriespeicher so ein bisschen mein Lieblingsthema sind, mit dem ich mich auch in der Praxis sehr viel beschäftige. Und deswegen darf ich da auch so ein bisschen was erzählen zu den genehmigungsrechtlichen Anforderungen an Batteriespeicher.
Dann hol uns doch mal schnell ab. Was sind denn da gerade so die heißen Fragen?
Ja, es ist gerade ganz viel Entwicklung in dem Bereich los. Alle, die so ein bisschen das Thema schon kennen, wissen, dass ganz viele versuchen oder versucht haben, Batteriespeicher im Außenbereich über die sogenannte bauplanungsrechtliche Privilegierung zu bauen. Das bedeutet, man braucht keinen Bebauungsplan, sondern darf den Speicher dann quasi einfach so, jetzt mal verkürzt gesagt, errichten. Natürlich nicht einfach so, man muss sich auch noch an alle möglichen anderen rechtlichen Vorgaben halten. Aber das ist einfach eine relativ einfache Lösung. Windenergieanlagen zum Beispiel werden auch immer über einen Privilegierungstatbestand gebaut. Und für PV-Anlagen gibt es da auch seit kurzem einen entlang von Autobahnen und Schienenwegen, haben bestimmt die meisten auch schon mal gehört. Für Batteriespeicher gibt es allerdings keinen eigenständigen. Und da gab es so in den letzten ein, zwei Jahren sehr viel Diskussionen, ob denn jetzt einer von den vorhandenen Tatbeständen für Batteriespeicher genutzt werden kann oder nicht. Ich meine natürlich ja, ich meine auch tatsächlich ja, aus rechtlichen Gründen. Jetzt nicht nur, weil ich in der Branche arbeite und immer auf Seite der Projektentwickler bin, sondern weil ich tatsächlich meine, dass sich das rechtlich sehr gut begründen lässt. Allerdings sind viele Bundesländer da nicht so ganz begeistert und haben so ein bisschen Angst, die wahrscheinlich unbegründet ist, finde ich, aber haben so ein bisschen Angst, dass jetzt der ganze Außenbereich irgendwie mit Batteriespeichern zugebaut wird und haben leider angefangen, mehr und mehr jetzt so ja, Runderlasse, Verwaltungsvorschriften und Ähnliches zu veröffentlichen, in denen dann mehr oder weniger drinsteht, nee, bitte nicht mehr auf Grundlage dieser Privilegierung genehmigen. Dass alles so rechtlich in Ordnung ist, ist nochmal eine andere Frage, aber das ist so eine Entwicklung, die wir gerade sehen, dass wahrscheinlich diese privilegierten Projekte immer weniger werden und man dann eben andere Varianten braucht. Und da gibt es dann nochmal verschiedene Alternativen. Da werde ich morgen auch ein bisschen was zu erzählen. Alle, die irgendwie im Projektentwicklungsbereich unterwegs sind, wissen natürlich, dann stellt man halt einen Bebauungsplan auf. Das ist ja für Solarenergieanlagen auch der Regelfall, dass die eben einen Bebauungsplan brauchen, wenn sie irgendwo auf dem freien Feld errichtet werden sollen. Das ist auch ein ganz spannendes Thema, haben auch viele so ein bisschen Angst vor, weil sie immer denken, ja, es dauert irgendwie wahnsinnig lange, dauert irgendwie 2 Jahre, alles ganz schwierig, Öffentlichkeitsbeteiligung und so. Da will ich auch gerne so ein bisschen die Angst vornehmen und sagen, das geht schon auch schneller, wenn alle mitmachen. Also wenn man eine Gemeinde hat, die motiviert ist, wenn man gute Gutachter hat, ein gutes Planungsbüro, dann geht das auch. Und was auch noch super spannend ist, es gibt noch eine dritte Variante, nämlich das Planfeststellungsverfahren. Das lässt jetzt mein Herz als Planungsrechtlerin natürlich besonders hochschlagen. Das ist vielleicht in der Praxis gar nicht so bekannt oder vielleicht aus anderen Bereichen bekannt. Also wenn ihr irgendwie über die Autobahn fahrt, dann wurde diese Autobahn mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit über ein Planfeststellungsverfahren genehmigt. Das Gleiche gilt für jede Bahnstrecke, über die ihr irgendwie mal fahrt. Also so in diesen klassischen Infrastrukturbereichen, da ist die Planfeststellung das ganz normale Planungs- und Genehmigungsverfahren. Und das gibt es jetzt seit nicht allzu langer Zeit auch für Energiespeicher. Und zwar schon ab 50 MW, also relativ niedrige Grenze. Normalerweise sind es halt sehr, sehr große Projekte, die mit diesem Verfahren genehmigt werden. Aber da sieht man auch so ein bisschen die Entwicklung im Markt. Als dieser Tatbestand eingeführt wurde, waren 50 MW halt noch wahnsinnig groß. Das ist inzwischen nicht mehr so ganz der Fall. Aber die 50 MW sind halt im Gesetz. Das heißt, jeder, der da drüber ist mit seinem Projekt, kann sich überlegen, ob er das vielleicht mal in Betracht ziehen will. Und ich glaube, das wird jetzt auch so eine ganz spannende Entwicklung, wo es hingeht, ob jetzt alle Bebauungspläne aufstellen oder ob doch das ein oder andere Projekt über diese Planfeststellung realisiert wird und was sich dann nachher wirklich so als das schnellere oder das bessere Verfahren erweisen wird.
Es ist ja schon einiges an Input. Vielen Dank dafür, Julia. Aber wer in Stuttgart ist und noch mehr hören möchte, unbedingt nicht verpassen. Und am Mittwochvormittag, also den 26.03., wenn die Folge rauskommt, um 10 zum Workshop kommen oder direkt am Stand des Bundesverbands Energiespeichersysteme in Halle 10 bei Julia vorbeischauen.
Ganz genau, wir freuen uns über alle, die da sind und eben, wie du schon sagst, auch spontan natürlich gerne vorbeischauen, auch wenn ihr euch jetzt nicht irgendwie angemeldet habt oder keinen Termin vereinbart habt.
Und unser letztes Thema für heute findet in Paris statt. Denn du bist diese Woche nicht nur in Stuttgart, sondern auch noch in Paris unterwegs. Was ist denn da los?
Genau, bei mir ist diese Woche auf jeden Fall Reisewoche angesagt. Ich bin danach noch eingeladen, in Anführungszeichen, zum Geburtstag quasi des Pariser Klimaabkommens. Denn das wird dieses Jahr 10 Jahre alt, eigentlich erst im Dezember. Aber jetzt ist natürlich ein bisschen schönere Zeit, um nach Paris zu fahren. Ich hoffe, es ist gutes Wetter. Und ich bin da zum Climate Reality Project von Al Gore.
Genau, und vielleicht nochmal einen kurzen Background-Check für alle, die den Namen Al Gore nicht mehr ganz zuordnen können. Mittlerweile mag man es kaum glauben, aber in den 90ern hatte die USA bereits einen Vizepräsidenten, dessen Herzensanliegen Umwelt- und Klimaschutz war und auch immer noch ist. Das war nämlich sogar so groß, dass er 2007 durch seine Arbeit gemeinsam mit dem Intergovernmental Panel on Climate Change den Friedensnobelpreis gewann. Heutzutage, wie gesagt, wird sich in der amerikanischen Regierung eher bemüht, den Begriff Klimawandel weit von der Agenda fernzuhalten. Aber Ex-Vice President Al Gore ist auch ohne sein Amt noch sehr aktiv, allen voran mit seiner NGO Climate Reality Project. Und die hat sich für den Kampf gegen den Klimawandel eingesetzt und tut das auch immer noch. Und du hast jetzt die Ehre, ein Climate Reality Leader in dem Projekt zu werden, Julia. Was bedeutet denn diese Rolle für dich?
Ja, ganz genau. Also nach dem Workshop bin ich das dann offiziell. Und das ist eine ehrenamtliche Sache, Tätigkeit, die man da macht. Es geht beim Climate Reality Project vor allem um Aufklärung und Information über den Klimawandel. Und alle, die dem Newsletter und dem Podcast schon länger folgen, wissen ja, dass mir vor allem so der Kampf gegen Fake News sehr am Herzen liegt, was Klima- und Energiethemen angeht. Und ich finde, gerade im Moment merkt man wieder, wie viele Fake News unterwegs sind und auch tatsächlich auf politischen Ebenen natürlich bewusst verbreitet werden, da bewusst politische Agenten gesetzt werden, die eben dem Klimaschutz und der Energiewende entgegenlaufen. Und deswegen finde ich, ist jetzt gerade noch mal mehr an der Zeit für Aufklärung und Information und da auch Haltung zu zeigen. Und deswegen freue ich mich total jetzt auf die Tage in Paris und bin gespannt auch auf die anderen Menschen, übrigens aus der ganzen Welt und natürlich vor allem Europa, die da teilnehmen werden.
Das klingt richtig stark. Und für alle, die es leider nicht nach Paris schaffen und dich live mitbekommen, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass wir trotzdem noch mehr erfahren von deinen Tagen in Paris?
Ja klar, also ich werde natürlich wie immer auf LinkedIn Bericht erstatten. Schaut also gerne mal rein. Donnerstag bis Sonntag findet das Ganze statt und natürlich werden wir dann auch nächste Woche im Podcast darüber berichten.
Und das war es dann auch schon wieder mit der Folge von dieser Woche von Energiewende Weekly. Das Sondervermögen ist beschlossen, Julias Lieblingsthema Speicher liegen diese Woche im Fokus und zur Krönung gibt es noch ein bisschen Pariser Energiepolitik-Feeling.
Jo, und wir hören uns nächste Woche wieder mit den neuesten Themen rund um die Energiewende, wie ihr es gewohnt seid. Bis dahin, bleibt engagiert und bleibt neugierig.